Bedeutendster Unterschied, würde ich sagen, ist diese Einflussnahme, die man hatte. Man war, wenn man einigermaßen bekannt war und vom Leser geschätzt wurde, hatte man eine enorme Wichtigkeit in der DDR für die Leser, für die Bevölkerung. Das hing ein bisschen damit zusammen, dass wir keine Medien haben, dass die Zeitungen in der DDR praktisch nicht existierten, uninteressant waren und der Leser nicht mehr als 3-4 Minuten sich damit ihnen aufhielt und sie wollten eigentlich von dem Schriftsteller oder von dem anerkannten Künstler, der für die DDR-Bürger auf die unabhängige Instanz war. Von ihm wollten sie die Wahrheit wissen. Und das führte dann zu dieser enormen Bedeutung, die etwa eine Christa Wolf in der DDR hatte. In der Welt schon auch, aber in der DDR eben eine besondere. Und das war so etwas, ein großer Unterschied. Das, was ich damals schrieb oder sagte, trat auf mehr Empfindsamkeit, auf mehr Wut. Es brachte mehr allergische Reaktionen, etwa der staatlichen Behörden. Das ist heute alles laissez-faire. Das interessiert keinen mehr. Ich habe keine Botschaft. Ich weiß nicht besser als mein Leser, als mein Zuhörer, wie wir uns verhalten sollen, wie es weitergehen kann. Ich habe keine Zukunftsvision. Alles, was ich mache, ist möglichst genau, mitleidslos genau aufzuschreiben, was ich gesehen, erlebt, erfahren habe. Einfach, dass die Gesellschaft, die ich kennengelernt habe, genau zu beschreiben. Und ich glaube, das ist schon ein hilfreicher Ansatz. Wenn man einen Zustand benennt, beschreibt, dann wird er erst sichtbar. Unhaltbare Zustände verfestigen sich und können ewig bleiben, wenn sie nicht angesprochen, nicht ausgesprochen werden. Und deswegen ist auch seit Jahrhunderten eine unglaubliche Wut der Regierenden eben auf diese Personen, die das Unaussprechbare ansprechen. Meine Eltern gingen Januar 45 auf die Flucht. Nach einem Dreivierteljahr landeten sie dann in einer Kleinstadt bei Leipzig. Aber sie waren natürlich mit diesen anderen 12 Millionen Flüchtlingen nicht eben allzu willkommenen Gäste im Rest Deutschland. Und man blieb Flüchtling und Flüchtlingskind eigentlich für Jahre, Jahrzehnte. Und da kamen Leute, die gar nichts hatten, zu Leuten, die wenig hatten. Und das brachte nicht viel Freude, sodass man natürlich mit diesem Status Flüchtling, Flüchtlingskind ein bisschen aufwuchs. Ich bin Sohn eines Pfarrers. Und das war nun in der DDR noch unerwünschter. Und insofern war dann der Makel Flüchtlingskind wurde noch von dem Makel Pfarrerssohn noch überdeckt. Also es ist eine meiner Heimaten durchaus. Man ist da als Kind halbwüchsiger. Wie gesagt, ich war vom 2. bis zum 14. Lebensjahr in dieser Stadt. Man wächst auf, man bekommt die ersten Eindrücke von einer Kommune, von einer Kleingesellschaft, Straßenplätze, Freunde. Es ist schon durchaus prägend gewesen und ich habe inzwischen auch in 4 Romanen diese arme Kleinstadt immer wieder als fiktives Guldenberg beschrieben. Und da sind eben auch einige dieser Erfahrungen, der Erlebnisse, die ich dort gemacht habe, da eingeflossen. Ich vermute, dass es für die meisten Künstler oder Schriftsteller so ist, dass die frühen, die Kindheitserlebnisse doch schon sehr prägend sind für die spätere Zeit. Bei mir jedenfalls war es so. Mit Erinnerungen verbunden sind da sehr viele Orte. Das sind der Bahnhof, die beiden Friedhöfe, aber Kirche, Schule, das Elternhaus, das Pfarrhaus. Vor allem aber würde ich sagen, die Mulde, der Fluss, der da gelegentlich zu einem reißenden, zu einem bedrohlichen Fluss anwuchs. Aber es war halt auch der Ort, wo man seine Freizeit verbrachte. Und vielleicht dann noch die Burg in Bad-Düben, die dann ein Museum wurde, wo ich da auch ganz gern gearbeitet habe. Ja, das war 1958, also ich war 14, hatte die 8. Klasse hinter mich gelassen, damals war noch mit 8. Klasse der sogenannte Grundschulabschluss und es gab das Verbot, auf die weiterführende Oberschule zu gehen, aufs Gymnasium und dann bin ich mit Hilfe meines Vaters dann nach West-Berlin abgehauen. Das war eigentlich dann ein endgültiger Punkt, weil ich wohnte dann im Grunewald in einem Schülerheim, ging da zu einem Elite-Gymnasium, das heutige Gymnasium zum Grauen Kloster, altsprachlicher Zweig. Und es war klar, dass ich als abgehauener Ostmensch, der dann in West-Berlin sein Abitur macht, keinesfalls in der DDR hätte studieren können. Also mit 14 Jahren war ich rübergegangen und es war klar, dass ich da in West-Berlin mein Abitur mache und dann in West-Berlin oder Westdeutschland oder irgendwo auch was studieren werde. Aber der Weg zurück war damit vorbei. Abhauen war eine Straftat, die bei den Minderjährigen, zu denen ich noch zählte, nicht mit Gefängnis geahndet wurde, aber auch mit Strafen. gelegentlich gingen wir in den Ferien zu den Eltern, weil das Schülerheim schloss, die Schule schloss und wir mussten irgendwie unterkommen. Wir sollten eigentlich keinesfalls in die DDR gehen, sondern bei westdeutschen Verwandten irgendwie unterkommen, aber das hatte ich weniger und ich hatte auch Sehnsucht nach der Familie, bin also illegal dann in die DDR eingereist für die Ferienzeit. Das war nicht weiter schlimm. Gelegentlich wurde ein Mitschüler, unsere ganze Klasse waren DDR-Leute, die in der DDR nicht studieren, also zur Oberschule gehen durften, also Töchter und Söhne von Pfarrern, von Ärzten, von Berufen, die nicht gefördert wurden in der DDR. Bis auf dieses Jahr 61, wo ich in Sommerferien in Dresden war und eines Morgens erwachte und im Radio hörte, dass ich keinen griechischen Unterricht mehr haben werde. Also die Mauer war gebaut und der Schulbesuch war beendet und nun war ich wieder DDR-Bürger. Allerdings nun kam zu den beiden Makel, Flüchtlingskind und Pfarrerskind, noch der dritte Makel abgehauen hinzu. Und das hatte ich dann für ein paar Jahre zu bezahlen. Ich wollte einen Lehrberuf machen, ich wollte irgendwie Tischler werden, irgendwas, das wurde alles verhindert. Es wurde dann eine Lehre mir angeboten, Buchhändler, das fand ich auch ganz spannend, begriff dann später warum. Das war Buchhändler war in der DDR ein reiner Frauenberuf, schlecht bezahlt, das war also auch, galt so als weitere Demütigung. Ich habe das ganz gern gemacht, ich dachte mir, da kann man irgendwie, man geht dann früh in den Laden, schnappt sich ein Buch, stellt sich in die Ecke und liest die Bücher dann, und genau so war es. Genauso, das habe ich getan. In einer sehr großen Buchhandlung habe ich irgendwelche Dinge gemacht, was ich dann jeden Tag 3 bis 4 Stunden Bücher lesen konnte, ohne dass es weiter auffiel. Und an jedem Fabriktor standen große Plakate, was alles gesucht wurde. Aber wenn ich dann zur Kaderleitung ging und dann meine Papiere vorlegte, dann sagten die alle, nein, danke, Hein, wir brauchen gar keinen mehr. Von der Ausbildung und dem Lebensweg so war rochen die, da kommt ein Störenfried, den sie keinesfalls haben wollten. Und dann war ich so irgendwie am Ende auch meines Geldes und bin dann in so einer Edelkneipe, das Intermezzo, eine der feinsten Kneipen von Leipzig, bin reingegangen und habe da gefragt. Die suchten auch und dann fragte der nur, ob ich schon mal gekellnert hätte. Und dann habe ich gelogen, ja, hätte ich. Und dann nahm er mich an und dann war ich dann so ein knappes Jahr da in auch als Kellner gearbeitet. Dann habe ich mir die ganze Theaterlandschaft der DDR angeschaut und dann war für mich einfach der Regisseur Benno Besson die wichtigste Person. Und dann bin ich zum Deutschen Theater gegangen, habe ihn nach einer Probe angesprochen auf dem Platz vor dem Theater und sagte ihm, ja, mein Name ist Hein, ich möchte bei Ihnen als Assistent arbeiten. Er war völlig überrascht, guckte mich ein paar Sekunden schweigend an und sagte dann, gut, aber wir machen das auf die französische Art. Und dann sage ich, ja, ich bin einverstanden, ich weiß noch nicht, was die französische Art ist, wenn Sie mir das noch sagen. Und da sagte er, ohne Geld. Das ging zu Ende, als Besson dann die Sache hinschmiss. Das war 1979. Die Behörde, der Magistrat, hatte ihn zum wiederholten Mal dreimal hintereinander den Spielplan nicht genehmigt. Die Spielpläne mussten eingereicht werden und sein Spielplan wurde nicht genehmigt. Und dann sagte er, also wenn einem Intendanten der Spielplan dreimal zerschlagen wird, dann ist er kein Intendant mehr. Und dann hat er gesagt, dann verlasse ich das Land. Dann ist er zurückgegangen in die Schweiz und nach Frankreich. Und ich habe aus Empörung über diese Vorgänge dann auch gekündigt. Ich habe meine Kündigung dem Theater hingehauen, weil ich auch keine Lust hatte, dann ohne Besson und mit einem vom Magistrat eingesetzten, gewünschten Intendanten zu arbeiten. Und dann hatte ich mir einfach ein bisschen meine Schubläden da angeschaut, was also in den Zeiten entstanden ist, habe das Ganze genommen und bin zu einem Verlag gegangen. Und mit der mir eigenen Arroganz habe ich da auch erst geschaut, welche Verlage gibt es, welches ist der beste, und das fand ich dann für mich der Aufbauverlag. Bin hingegangen, habe das hingelegt und gefragt, ob sie das veröffentlichen wollen. Dann haben die sich die Texte angeguckt und haben gesagt, ja, wir würden sie gerne nehmen, sind einverstanden. Und dann waren das doch so viele Texte, dass man überlegte, ob man mit einer dreibändigen Ausgabe beginnt. Drei Bände Hein, und die wollte man in einen Schuber stecken. Und irgendwie zahlte mir dann der Verlag mit, also sie haben keine Firma gefunden, die ihnen den Schuber, die einen richtigen Schuber für die Bücher baut. Und dann werden sie doch die Bücher so nacheinander erscheinen. Irgendwann erzählte ich mal Peter Hax davon und er sagte, grübelte so einen Moment und sagte dann, ja, eigentlich eine schöne Idee, mit gesammelten Werken zu debütieren. Der fremde Freund hatte kaum Schwierigkeiten gemacht. Günter de Bruijn fragte mich mal, wie ich das geschafft hätte, dass das Buch überhaupt erscheinen kann. Ich sagte, ich habe keine Ahnung, und vermutete, dass ich noch ein so unbekannter Mensch war, dass das eben so durchgerutscht war. Die Zensur guckte natürlich sehr genau bei den missliebigen Autoren sehr viel genauer hin als bei Unbekannten, bei neuen Autoren. Möglicherweise war das mit dem fremden Freund mir so durchgerutscht. Das war dann aber nach dem Erscheinen von dem fremden Freund und diesem weltweiten Erfolg dieses Buches natürlich völlig vorbei. Und Faber zog immer wieder an die höchste Zensurstelle, das war der Kurtrager, um ein Jahr zu bekommen. Und er bekam kein Jahr. Und irgendwann hatte Faber die Faxen dicke. Er wollte das Buch unbedingt machen. Und dann rief er einfach in der Druckerei an und sagte, er habe grünes Licht, das Buch könne erscheinen. Die Druckerei hat natürlich keinen Grund, dieser falschen Auskunft nicht zu glauben. Also die haben natürlich nirgends angefragt, stimmt das auch, sondern haben die fertig gedruckte Papierbogen gebunden. Es wurde ausgeliefert, zwei Tage später war der Roman vergriffen. Ehe das ganz Hohe Haus das überhaupt mitbekommen hatte, war das Buch ausverkauft. Warum Horns Ende so besonders die Leute erregte? Ich glaube, es lag daran, dass ich da für die 15 Jahre ein, wie ich meine, genaues, aber schwieriges Bild der DDR kennzeichne, was den Behörden missfiel. Sie begriffen, sie sahen, dass es in den 80er Jahren Schwierigkeiten gab, aber der Anfang, dieses Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, das war für diese Behörden, für die alten Funktionäre nur eine Zeit des ständigen Fortschritts, des nach oben Gehens, und nun kränke ich genau diese Zeit. Das ist das eine, dass ich die Anfänge kränke. Und der andere Punkt ist, dass die Gesellschaft übergangslos aus der faschistischen Zeit in die neue Zeit geht. Die Leute verändern sich nicht, was einfach auch meiner Sicht und Haltung und Erfahrung entspricht. Es blieb so bestimmte Strukturen in einer kleinen Stadt wie in meinem Guldenberg. Blieben natürlich über Jahre und Jahrzehnte, und sowas verändert sich nicht. Und da war natürlich das Offizielle der DDR, dass da 45 ein Neubeginn gemacht wurde und dass im Grunde der Faschismus mit all seinen Trägern, also den Nazis, ausgerottet war, vorbei war, und auf einmal war die Nazi-Barbarei etwas Außerirdisches, hatte mit diesem Deutschland oder mit diesen deutschen Kleinstädten gar nichts zu tun. Man wollte darüber Man wollte es nicht wahrhaben, dass es immer noch die gleichen Leute waren. Es gab nie so einen einzelnen Satz oder eine einzelne Stelle, die man streichen konnte, wollte. Darüber hätte man ja, was weiß ich, reden können. Oder nein, es war die ganze Stimmung. Wie schon im fremden Freund, hatten sie keinen Ansatz für einzelne Sätze. Es war die ganze Stimmung des Buches, die ihnen nicht passte. Und die Grundstimmung eines Romans kann man nicht streichen. Da kann man nur das Ganze verbieten. Ich war mit meiner Frau übereingekommen, dass wir versuchen, in der DDR zu bleiben, dass wir hier eine Funktion, eine Aufgabe haben. Und der Punkt, die Grenze, die dann überschritten wäre, wo wir dann selber dann doch denn ausreisen würden, das wäre, wenn sie an die Kinder rangehen, also an die Kinder bestrafen, um uns zu strafen. Also ähnliches, was ich erlebt hatte, dass man mit, was weiß ich, die Oberschule ihnen verweigert oder dergleichen. Das eine, und das andere ist, wenn wir, meine Frau und ich, nicht mehr arbeiten können, wenn die Bedrängnis oder den kleinen Terror, der da gemacht wurde, so groß wird, dass es die Arbeit behindert. Das war so für uns, für meine Frau und mich, so die Grenze, die wir so für uns festgelegt hatten. Ach nein, wurde so ein halbes Jahr vor dem Kongress gefragt, ob ich nicht eins der Hauptreferate halten wollte, und da habe ich dann sofort ja gesagt. Das interessierte mich schon. Und irgendwann dämmerte es wohl diesem Schriftstellerverband, dass das vielleicht doch nicht so gut sei, den Herrn Hein da reden zu lassen. Und dann kamen die so, weiß nicht, es fing so an, 3 Wochen vor dem Kongress, ich möge doch bitte die Rede einreichen für die Übersetzer, weil das war ja ein mit internationalen Gästen, das sollte übersetzt werden. Und dann sagte ich, nö, mache ich gern, aber ich bin noch nicht fertig. Dann kam die im 2-Tages-Abstand, kam dann so eine kleine Mitarbeiterin, immer wieder um dieses Manuskript zu bitten, und ich sagte immer, nein, ich bin nicht fertig, weil ich ahnte, dass meine Rede, die schon längst fertig war, dass ich, wenn ich die abgebe, ich sie nie halten könne. Und dann war 4 Tage vorher, wurde mir mitgeteilt, also wenn ich die jetzt nicht sofort morgen abgebe, würde man einen anderen mit dieser Rede beauftragen und mich streichen, weil das so geht es nicht. Die Übersetzer brauchen das Manuskript vorher. Und da habe ich gesagt, das ist kein Problem, morgen habe ich die Rede. Ich hatte zu der Zeit schon Mitte der 80er Jahre einen Computer und habe dann aus dem relativ langen Text, so 30 Seiten, habe ich dann ganz sinnlos, wahllos Worte gestrichen, was mit Computern und was sehr einfach geht, so dass ich aus den 30 Seiten, dann blieben nur noch 10 Seiten übrig, wo jedes böse Wort, also das Wort Zensur beispielsweise, gestrichen war. Und das wurde ein unlesbarer, verworrener Text, den habe ich abgegeben. Und dann riefen die zurück, was das soll. Sag ich, also das ist ein Konzept, ich rede nach Konzept, was eine Lüge war. Und dann habe ich diese Rede gehalten. Das war vorgesehen 20 Minuten. Ich brauchte aber eine Stunde. Ich wusste also, ich muss innerhalb der spätestens nach 10 Minuten so interessant für die Kollegen reden, dass ich nicht aus formalen Gründen abgebrochen werden kann, dass es da Proteste geben würde. Und das erreichte ich auch. Die Leute blieben noch dran. Keiner wollte die Rede unterbrochen haben. Da konnte ich da eine Stunde lang da meine Swana von mir geben. War ganz spannend. Das Stück Ritter Tafelrunde habe ich so 87 geschrieben. Das war, glaube ich, die siebente Arbeit, in der ich das Ende der DDR beschreibe. Und das wurde immer kräftiger und deutlicher. Und Ritter Tafelrunde war unübersehbar. Und es gab dann so einen Moment, so 88, Anfang 88, gab es so, der hatten wir den Eindruck, der Theaterverlag und ich, dass sämtliche Bühnen der DDR das Stück spielen werden. Aber dann alle sprangen zurück, alle tauten sich nicht, allen wagten es nicht, gegen das Verbot anzugehen und nur Dresden, nur der damalige Intendant des Dresdner Theaters, Wolfram, war bereit, das Stück zu machen. Und er bekam keine Aufführungsgenehmigung für das Stück, sondern er bekam eine Probengenehmigung, etwas, was es bisher noch nie gegeben hatte. Das Theater durfte also das Stück probieren, aber ob es aufgeführt werden durfte, war nicht sicher. Dann war irgendwann im Frühjahr 89, Februar, März das Stück fertig und es ging um die Aufführungsgenehmigung und dann gab es eine ganz absurde Sitzung und das gehörte mit schon zu dem Endzeit der DDR, da wurde ich zum ersten Mal zu einer solchen Zensurentscheidung hinzugezogen. Es war dann im Saal, da saßen dann die vom Berliner Kulturministerium und die von der Dresdner Regionalbehörde, dem Bezirksbehörde, das Theater und ich eben war auch dabei und dann ging es darum, ob man das Stück aufführen lassen kann oder ob es nicht verboten gehört. Und sowohl Berlin wie auch die Dresdner Behörde versuchten sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben. Die Berliner sagten, das ist eine Dresdner Entscheidung, damit haben wir nichts zu tun. Die Dresdner sagten, nein, das kann nur das Kulturministerium entscheiden. Ich begriff, sie hatten nicht mehr die Kraft, Nein zu sagen, aber sie hatten noch nicht den Mut, Ja zu sagen. Und dann blieb es unentschieden. Denn das Publikum reagierte völlig gebannt. Die hörten auf zu atmen. Also die Schauspieler erzählten mir, sie hätten anfangs, wie manchmal geglaubt, es säße überhaupt kein Mensch im Saal. Derart ruhig war es. Das Ding war ausverkauft bis dort hinaus. Aber es war eben eine atemlose Stille. Und dann nur so hinterher ein donnernder langer Beifall. Aber während der Aufführung gab es keine Reaktion. Und ich glaube, das war half, dass das Stück eben nicht verboten werden konnte. Wenn es irgendwie so einen Zwischenruf gegeben hätte, irgendwas Böses, dann hätte man das als Provokation und dann noch das, dann die ganze Aufführung hätte verbieten können. Das passierte nicht. Irgendwie hat das Publikum in Dresden da auch mitgespielt. Die wussten, wie heißer Nadel das alles genäht war und wie mutig das Theater und der Intendant sich da verhalten hatte. Und irgendwie, ohne dass er dann zu ihnen gesagt hatte, spielten sie mit. Wir wussten natürlich überhaupt nicht, was da passieren wird. Also ich weiß doch, die Einladung ging von Theaterleuten aus in Berlin und wir wussten nicht, ob da 200 oder 2000 Leute kommen. Ich weiß, Heiner Müller ging davon aus, dass da allenfalls 200, 300 Leute erscheinen werden und er hatte sich auch kaum vorbereitet, wollte da ein Gedicht von Majakowski lesen oder so. Und dann passierte, das so. Es gab ja keine offiziellen Ankündigungen, in keiner Zeitung, in keiner Rundfunkstation wurde darüber gesprochen, aber es hatte sich durch Flüsterpropaganda durch die gesamte DDR dann drum gesprochen, sodass die Leute mit Zügen anreisten und an diesem 4. November zwischen einer halben Million und einer Million Leute da auf dem Alexanderplatz standen und dann war schon sehr genau zu überlegen, wer es wann da sagt. Das hätte ja an dem Tag auch alles Mögliche schiefgehen können. Es hätte Blut fließen können an dem Tag. Das zeigte sich auch in der Untersuchungskommission, die wir da parallel eingerichtet hatten, dass dann für diesen Tag durchaus die Grenze, speziell der Weg zum Brandenburger Tor, mit durchschützend auf den Dächern verhindert werden sollte. Und hätte irgendeiner der Redner die Masse aufgefordert, zum Brandenburger Tor zu marschieren, ich weiß nicht, was dann abgelaufen wäre. Es hätte durchaus sein können, eine solche Masse steuert kein Mensch. Es hätte durchaus sein können, dass sich der Zug hätte in Bewegung gesetzt und es da noch an dem Mittag, Nachmittag des Tages ein Blutbad hätte geben können. Das ist alles glücklicherweise nicht passiert. Ja, ich habe versucht, ein bisschen darüber zu sprechen, dass wir Ich wollte von der Euphorie dieser Tage ein bisschen runterkommen. Darüber habe ich vor allem gesprochen, dass die ganze Arbeit noch nicht geleistet sei, dass die Strukturen allenfalls anfangen aufzubrechen, aber keine neuen entstanden sei, und gewarnt, dass wir eines Tages diesen Strukturen ausgeliefert seien. Und da erinnerte ich an diesen alten Mann, also Honecker und so weiter, die irgendwie, darüber sprach ich, irgendwie als junge Leute etwas anderes mal vorhatten. Nicht dieses verbrecherische System, sondern eine Hoffnung hatten. Sie wollten einen anderen deutschen Staat, der etwas demokratischer und gerechter ist als die vorherigen deutschen Staaten. Und dann versuchte ich, diese Millionen da neu anzusprechen, dass die eigentliche Arbeit noch nicht getan ist. Dass wir da ganz am Beginn stehen und dass die Euphorie helfen kann, aber eben auch etwas Gefährliches ist. Ich hätte nie daran geglaubt, dass ich zu meinen Lebzeiten noch das Ende der DDR erleben werde. Ich sah, dass es kommt. Aber wann und ob, hätte ich gar nicht sagen können. Und dass ich es wirklich erleben würde, war für mich auch noch Anfang 89 undenkbar. Also da war ich in den Texten weiter als in meinem politischen Denken.